Bei den erfolgreichen Unternehmen, die das umsetzen, gibt es nicht mehr einen Bereich Customer Journey und einen Bereich Logistik, die sich erfolgreich um ein gutes Fulfillment kümmern, sondern es ist eine geteilte Aufgabe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CX Insight. Heute möchten wir mal einen Ausflug machen in einen Bereich, der bei der Customer Journey häufig weniger intensiv betrachtet wird, aber mindestens genauso wichtig ist, und zwar für einen positiven Kundeneindruck. Und das ist die Logistik. Die Lieferung am nächsten Tag ist für die meisten von uns eigentlich schon zur Gewohnheit geworden. Auch im B2B-Geschäft ist eine Lieferung just in time mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Auswahl des passenden Lieferanten. Wenn es aber darum geht, die Eintageslieferung im eigenen Unternehmen umzusetzen, dann wird schnell klar, wie aufwendig dieses Unterfangen ist, wenn man nicht einige Tipps beherzigt. Deshalb haben wir heute Martin Ochs eingeladen, Senior Solution Architect bei FIS im Bereich Logistik. Er beschäftigt sich täglich mit den Herausforderungen der Logistikabteilung unterschiedlicher Unternehmen und gibt uns heute einen Einblick und ein paar Denkanstöße, wie man den Just-in-Time-Ansatz im eigenen Unternehmen umsetzen kann und wie die richtige Logistik einen entsprechend positiven Effekt auf die Kundenzufriedenheit hat. Hallo Martin, schön, dass du heute da bist.
Hallo Laura, vielen Dank für die Einladung.
Martin, wie häufig kommst du denn bei deinen Kundenkontakten mit dem Thema Customer Journey in Kontakt? Ist es ein Thema, das in der Logistik intensiv betrachtet wird? Oder auch umgekehrt, ist die Logistik ein Thema, das bei den Customer Experience Verantwortlichen im Fokus steht?
Ich habe pro Woche im Schnitt 2 bis 3 Kundenkontakte und das Thema Customer Experience ist in der Zwischenzeit voll bei den Kunden angekommen. Es gibt faktisch keinen Termin mehr, bei dem Customer Experience und Logistik keine Rolle mehr spielen würde. Generell beobachte ich bei unseren Kunden und Interessenten, dass die Awareness für die Integration von Customer Journey und Logistik sehr, sehr verbreitet ist. Es liegt ein Bewusstsein vor, dass der Kunde heute eine fehlerfreie, eine vollständige und eine schnelle Lieferung erwartet. So wie wir es von Amazon kennen, was ein typisches Beispiel für das Business-to-Consumer-Geschäft ist, erwarten es genauso die Kunden im Business-to-Business-Bereich. Der Handwerker, der heute eine Bestellung platziert, erwartet, dass die Lieferung am nächsten Morgen bei ihm im Unternehmen oder auf der Baustelle erfolgt. Und insofern gilt dieses Thema Next Day Delivery sowohl für den Business-to-Business als auch den Business-Consumer-Bereich. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, den wir in der Logistik berücksichtigen müssen. Nicht nur das Fulfillment, also das Kommissionieren, Verpacken und Versenden spielt in der Logistik eine zunehmende Rolle, sondern auch das Thema digitale Informationen. Der Kunde erwartet heute einen Status, dass er entweder in dem Shop, in dem er bestellt hat, oder über E-Mail-Nachrichten, Kurznachrichten, dass er jederzeit informiert wird, wie ist denn der Status meiner Bestellung? Ist schon kommissioniert? Ist schon verpackt? Ist die Ware bereits versendet? Und darüber hinaus, wo befindet sich denn meine Ware gerade? Und das sind natürlich Informationen, die besitzt die Logistik und muss sie dem Kunden auch zur Verfügung stellen. Also zusammengefasst kann ich sagen, bei den erfolgreichen Unternehmen, die das umsetzen, gibt es nicht mehr einen Bereich Customer Journey und einen Bereich Logistik, die sich erfolgreich um ein gutes Fulfillment kümmern, sondern es ist eine geteilte Aufgabe.
Sehr gut, das klingt schon sehr gut umgesetzt auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade selber gesagt, dass das ein wahnsinnig präsentes Thema in der Logistik ist, mit dem jeder von uns ja auch täglich in Berührung kommt, nämlich die Lieferung am nächsten Tag. Das war vor einiger Zeit noch unvorstellbar, dann irgendwann ein USP und jetzt mittlerweile eine Standardanforderung. Welchen Herausforderungen begegnet man denn, wenn man das umsetzen möchte im eigenen Unternehmen?
Ja, als ich vor 27 Jahren im Logistikbereich in der SAP angefangen habe, da war Logistik, Logistik der Paletten, Logistik der IBCs. Es waren Großmengen. Es gab nicht so viele Bestellungen und diese Bestellungen waren eher durch größere Mengen gekennzeichnet. Das hat sich jetzt eben komplett gedreht. Also salopp gesprochen, von der Palettenlogistik entwickelte es sich in Richtung Stücklogistik. Die Bestellzyklen sind immer kürzer geworden. Es gibt immer mehr Bestellungen, die beim Hersteller oder beim Händler eingehen. Und die Mengen werden dabei kleiner. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Logistik. Das heißt, immer wenn wir mit diesen Fragestellungen konfrontiert werden, wie kann ich denn meine Logistik auf diese kürzeren Bestellzyklen, kleinere Mengen und Next-Day-Delivery umstellen, dann ist ein erster Punkt immer die Lagerstruktur. Eignet sich denn die Lagerstruktur überhaupt für eine solche Form der Kommissionierung? Das heißt, wir schauen dann immer zunächst mal auf die Lagerwirtschaft. Liegen die Schnelldreher in den richtigen Plätzen? Habe ich geeignete Kommissionier- und Packstrategien, um kleinteilige Lieferungen zu kommissionieren und zu verpacken? Das ist also ein Baustein, die Lagerwirtschaft. Ich brauche aber noch einen zweiten Baustein, um erfolgreich Next Day zu machen. Ich brauche auch eine entsprechende Transportlogistik. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht aus dem Bereich der Lagerwirtschaft. Was sind die Anforderungen, die unsere Kunden haben und wie setzen sie sie um? Ich brauche natürlich eine Lagerwirtschaft, die dem Motto folgt, schnell kommissionieren und schnell packen. Das heißt, ich brauche zum einen eine passende Lagerstruktur. Das kann beispielsweise auch eine Lagerautomatik sein. Wenn Sie sich vorstellen, wir transportieren heute sehr viel über Paketdienst zu unseren Kunden, dann kann zum Beispiel eine Fördertechnik vom Packtisch zur Wechselbrücke, also zum LKW, der von einem Logistikdienstleister da steht, kann natürlich sinnvoll sein. Das heißt, wir müssen unter Umständen was an der Lagerstruktur und auch an der Hardware ändern, damit sie für diesen Weg passt. Das Zweite, worüber wir nachdenken müssen, passen denn meine Prozesse? Wenn wir über Next Day Delivery sprechen, dann kann es sein, dass ein Auftrag um 16 Uhr bei uns im Unternehmen eingeht und um 17 Uhr bereits mit einem Paketdienstleister versendet wird. Also ist das ganze Thema Zeitmanagement und Management von Zeitfenstern eine ganz, ganz andere Fragestellung, als es vor 20 Jahren in der Palettenlogistik war. Folglicherweise kann die Zeitspanne zwischen einem Auftragseingang und der Versendung extrem kurz sein. Und darauf muss ich natürlich auch mit den entsprechenden Prozessen reagieren können. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Früher ist ein Mitarbeiter durch die Gänge gelaufen, hat kommissioniert, hat es dann am Packtisch gebracht und als Ergebnis hat er eher ein Wanderabzeichen gemacht, als dass er erfolgreich kommissioniert hat. Heute bieten alle modernen Lagerverwaltungssysteme, Kommissionierstrategien an, wie beispielsweise ein Multi-Order-Pick. Das heißt, ich laufe mit einem Kommissionierwagen, auf dem 9 oder 12 Behältnisse stehen, durch die Reihen, durch die Gassen, durch in meinem Lager und kommissioniere beispielsweise aus einem einzigen Fach 8 bis 10 Kundenaufträge und muss nicht mehr so viel laufen. Andere Strategien, die unsere Kunden einsetzen, sind Pick- und Pack-Strategien. Was ist der Gedanke dahinter? Ich kommissioniere aus einem Lagerfach und bringe diese Ware zu einem Packtisch, wo die Ware nochmal angefasst wird und dann wird sie vom Packtisch weiter transportiert zur Wechselbrücke des Paketdienstleisters. Nein, manche unserer Kunden laufen mit dem finalen Packstück, mit dem Karton zum Fach, beispielsweise über einen Multi-Order-Pick, kommissionieren direkt hinein, drucken direkt das Versandetikett, schließen den Versandkarton und bringen ihn an die Wechselbrücke. Also Pick und Pack in einem einzigen Vorgang, um zu kommissionieren. Wenn wir die knappe Zeit betrachten, die zwischen einem Auftragseingang liegen kann und der Bereitstellung der Ware, spielt natürlich auch eine Rolle, ist mein Lagerplatz voll? Kann ich aus diesem Lagerplatz überhaupt kommissionieren? Und damit möchte ich als Beispiel die Nachschubstrategie nennen. Wenn bei diesem zeitkritischen Geschäft ein Lagerplatz leer läuft, muss ein Nachschubauftrag generiert werden, aus der Reserve muss eine Palette genommen werden, das Kommissionierfach muss wieder aufgefüllt werden. Hier ist wertvolle Zeit verloren, sodass möglicherweise eben mein letztes Annahmefenster nicht um 17 Uhr liegt, sondern um 16 Uhr. Also müssen wir dafür sorgen, dass diese Plätze intelligent nachbevorratet werden. Also nicht erst, wenn ein kritischer Meldebestand erreicht ist, sondern dass man Nachschubstrategien hat, die schauen auch auf den Peakvorrat der nächsten 1 bis 2 bis 3 Stunden und man fährt schon proaktiv den Nachschub, damit das Fach überhaupt nicht leer wird. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich aber nicht nur die Prozesse und die Funktionen, die das unterstützen. Ich brauche natürlich auch ein entsprechendes Monitoring in meinem Lager. Ich muss erkennen können, gibt es irgendwelche Faktoren, die mich bremsen, die gefährden, dass ich am nächsten Tag nicht mehr liefern kann. Deshalb brauche ich entsprechende Steuerungsmonitore beziehungsweise Überwachungsmonitore, damit das Ganze funktioniert. Und insofern ist die Logistik kleiner Mengen und Nächsttageslieferungen eine andere Logistik als die Palettenlogistik. Und das kann nur dann funktionieren, und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, wenn die Logistik hochstandardisiert ist. Hm.
Du meintest jetzt auch, es sind wahnsinnig viele Bestellungen, klar, das weiß ja auch jeder. Diese Bestellungen kommen teilweise um 16 Uhr ein, um 17 Uhr müssen sie bereitstehen. Wie schafft man es denn da, seinen Lagerbestand aktuell zu halten?
Wenn man den Lagerbestand aktuell halten möchte, muss man zwei verschiedene Faktoren betrachten. Das erste ist, die Ware muss nicht nur im Unternehmen verfügbar sein, sondern die Ware muss im Lagerplatz verfügbar sein. Mhm. Das ist ein grundlegender Unterschied, ob die Ware noch in der Wareneingangszone liegt oder ob sie im finalen Platz liegt. Das heißt, das Erste, was ich bei solchen Sachen immer sicherstellen muss, dass die Ware nicht nur verfügbar ist, sondern im entsprechenden Platz liegt. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Der zweite Punkt, der zu einer gesteigerten Qualität in der Logistik beiträgt, ist die Tatsache, dass wir zeitnahe Buchungen zur physischen Warenbewegung haben. Wenn Sie einen Kommissionierschein ausdrucken und dieser Kommissionierschein wird einem Mitarbeiter übergeben, er kommissioniert, geht dann erst zu einem PC und quittiert die Kommissionierung. Nur mal als Beispiel, da haben wir einen Zeitversatz zwischen dem physischen Abbau des Bestandes in einem Platz und der Aktualisierung im System. Damit könnte unter Umständen ein Nachschub zu schwer gefahren sein. Also ganz wichtige Prämisse, es muss zeitnah gebucht werden zur Warenbewegung. Der zweite Punkt dreht sich darum, wir müssen die Bestände absichern. Es müssen verlässliche Bestandszahlen kommen. Das bedeutet, man muss auch darüber nachdenken, ob man von einer Dezember-Inventur, wo das Lager 2-3 Tage geschlossen ist, zu einer permanenten Inventur übergeht. Das heißt, man zählt auch unterjährig häufiger die Bestände, stellt es sicher, führt beispielsweise beim Kommissionieren eine Niederbestandskontrolle ein, wo der Kommissionierer bestätigen muss, jawohl, es sind jetzt nur noch 10 Stück im Platz, oder sogar eine Nullbestandskontrolle. Das ist einfach erforderlich, und einfach deshalb, weil ich muss im Leitstand erkennen können, wo kann eine Versorgungslücke entstehen, und dann muss darauf schnell reagiert werden können. Und jetzt hast du natürlich die Frage gestellt, worauf muss man denn achten, um den Lagerbestand aktuell und sicher zu halten? Und da gibt es eine, ich sage jetzt mal, relativ interessante Bewegung, nämlich wie bevorraten denn Unternehmen heute ihre Bestände? Und wir alle kennen aus der Automobilindustrie Strategien wie Just-in-Time, Just-in-Sequence, wo man versucht, die eigenen Bestände relativ gering zu halten und Mengen und Termin genau zu liefern. Und wir beobachten bei unseren Kunden, dass momentan Just-in-Time, Just-in-Sequence etwas auf dem Rückzug ist. Man geht momentan wieder eher zu einer Just-in-Stock-Strategie. Ja, woran liegt es? Ja, wir alle haben Versorgungsengpässe in den Corona-Zeiten erlebt. Die Supply Chains waren global und national waren gestört. Wir erinnern uns, dass Automobilhersteller nicht fertigen konnten, weil die Chips gefehlt haben. Und wir haben die Probleme jetzt weniger, aber sie sind immer noch da. Querstehende Schiffe im Suezkanal, Houthi-Attacken im Roten Meer auf Frachtschiffe, Staus vor internationalen Seehäfen. Das sind natürlich alles Themen, die unsere Unternehmen, unsere Kunden momentan ein bisschen dazu bewegen, die Bestände lieber etwas höher zu halten, weil lieber habe ich einen höheren Bestand und kann verkaufen, als dass ich nicht verkaufen kann, weil ich eben keine Bestände habe.
Das stimmt wohl. Jetzt haben wir ganz viel über Bestellungen geredet. Jetzt gibt es ja noch den anderen Teil, nämlich das Rückwärts, die Retoure. Das ist ein Punkt, der ja auch immer häufiger wird. Man bestellt was, testet es, schickt es wieder zurück, ob das im B2C, ob das im B2B-Bereich ist. Das Thema Retoure ist auf jeden Fall, denke ich, ein Punkt, der die Logistik auch trifft. Wie kann man das denn in seiner Logistik abbilden, diese ganzen Retouren?
Ja, Retouren sind ein ungemein spannendes Thema und je nachdem, um welche Branche es sich dreht, sind die Retourenquoten exorbitant. Also wir beobachten bei unseren Kunden beispielsweise im technischen Bereich, im Elektronikbereich, reden wir über Retourenquoten, die 15-20% betragen können. Und im Fashion-Bereich ist es natürlich ganz extrem. Je nach Zahlform liegen hier die Retourenquoten zwischen 35-50%. Und das ist natürlich eine immense Herausforderung für die Logistik. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir müssen den Kunden unsere Retouren erschweren, damit sie nicht so schnell retournieren. Aber das funktioniert einfach nicht. Der Wettbewerb wird eine solche Lücke ausnutzen und kein Kunde akzeptiert mehr heute einen komplexen Retourenprozess. Wir als Konsumenten kennen bei Amazon, dass wir in der Zwischenzeit noch nicht mal mehr ein Paket schnüren müssen. Wir können die Ware so, wie es ist, an einer Paketdienstleisterstelle abgeben und die kümmert sich um den entsprechenden Versand. Wie also kann ein Unternehmen jetzt mit diesen Retouren umgehen? Und das Schlagwort hier ist hier ein etablierter Retourenprozess. Also wir können das nicht irgendwie opportunistisch bearbeiten, sondern das muss geplant werden. Also das Schlagwort hier ist Planbarkeit von Retouren, damit wir effizient arbeiten können. Einige Beispiele von unseren Kunden, keine Retoure mehr ohne Avisierung. Früher haben die Kunden beispielsweise im Business-to-Business-Bereich, wenn der Fahrer gerade da war, ja, dann habe ich ihm das Teil mitgegeben, so, ich brauche es doch nicht oder es gefällt mir nicht, so nehme es einfach mit. Dann haben Sie einen kompletten ungeplanten Wareneingang. Das müssen Sie einfach vermeiden. Also insofern, eine Retoure muss in irgendeiner Form avisiert werden. Es muss ein Retourenauftrag vorliegen oder eine Retourenlieferung. Sowas muss auf jeden Fall schon mal gegeben sein. Die nächste Herausforderung, die Logistik dann hat, ist, wenn die Ware eintrifft. Ich muss einen Bezug der Ware haben zu dem Geschäftsprozess, der vorher stattgefunden hat. Ich brauche einen Bezug entweder zum Kundenauftrag, zur Lieferung oder zur Faktura, denn sonst hängt dieses Stück im luftleeren Raum. Ich brauche permanenten Bezug zu den Geschäftsbelegen, die vorher erzeugt wurden, damit ich es richtig bearbeiten kann. Und dieser Bezug, der muss erhalten bleiben. Also diese Ware darf nicht in irgendeinen anonymen Bestand fallen, sondern der Bezug zum vorherigen Geschäftsprozess muss jederzeit gewährleistet sein. Warum? Beispielsweise kann ein Produkt defekt sein und wir müssen es an den Lieferanten zurückschicken. Dann muss natürlich eindeutig für dieses eine konkrete Gut, muss der Retourengrund an den Lieferanten kommuniziert werden, es muss wieder kommissioniert werden und versendet werden. Deshalb muss diese Integration digital sichergestellt werden. Was müssen wir in der Physik beachten? Wenn wir Retourenquoten zwischen 20-50% haben, dann muss die Ware gelagert werden. Mindestens bis zu dem Zeitpunkt, bis ein Verwendungsentscheid getroffen wurde. Kann ich die Ware nochmal verkaufen? Kann ich die Ware aufarbeiten, neu verpacken? Oder muss ich sie verschrotten oder an den Lieferanten zurückschicken? Das heißt, ich brauche eine gewisse Fläche, wo ich die Ware puffern kann. Und hier ist es extrem wichtig, dass diese Verwendungsentscheidung zügig getroffen wird. Ich muss also prozessmäßig sicherstellen, dass die Ware nicht lange in diesem Retourenpuffer liegt, sondern möglichst schnell entweder wieder dem frei verwendbaren Bestand zugeführt wird oder eben andersweitig damit verfahren wird. Es ist also sehr, sehr wichtig. Was bedeutet es jetzt zum Beispiel im Falle von einer Lieferantenretoure? Ich muss prozessseitig sicherstellen, dass die Abteilung, die den Verwendungsentscheid trifft, dass die auch verpacken kann, dass die etikettieren kann, dass die versenden kann. Je schneller die Retoure aus dem Retourenlager wieder in einer anderen Verwendung zugeführt wird, desto besser kann ich mit dem Thema umgehen. Also Rücklagerungen zügig durchführen, mit den richtigen Einlagerstrategien dafür sicherstellen, geht die Ware ins Palettenlager oder geht die Ware ins Kleinteilelager? Hierfür braucht man einen Prozess und ein System, das entsprechend unterstützt.
Okay, super. Die nächste Frage geht in Richtung Service. Das hast du vorhin schon mal angesprochen, als du über das Thema Customer Journey geredet hast, dass Service ein ganz wichtiger Punkt ist, auch in der Logistik. auch um sich vom Wettbewerb zum Beispiel abzuheben. Welche Services kann denn speziell die Logistik dem Kunden zusätzlich bieten, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern?
Gut. Es wäre unzulässig zu reduzieren. Der Kunde erwartet richtiges Material, richtige Menge, richtiger Termin bei seiner Lieferung. Das sind heute Selbstverständlichkeiten, die müssen ohnehin erfüllt werden. Man kann aber die Kundenbindung noch steigern durch zusätzliche Services, wie du sie schon angesprochen hast. Ich habe mal ein paar Beispiele von unseren Kunden mitgebracht. Zum Beispiel, der Kunde enthält von uns 3 bis 4 Packstücke. Für manche unserer Kunden ist es sehr, sehr spannend, dass ein Inhaltsetikett auf diesen Packstücken draufsteht. Ein einfaches Beispiel, ich habe irgendetwas für meine Wohnung gekauft, zum Beispiel einen Vorhang oder einen Sonnenschutz oder irgendetwas. In einem Karton ist das Montagematerial, im anderen ist der eigentliche Sonnenschutz enthalten. Der Handwerker montiert zuerst das Montagematerial. Es ist ein Mehrwert für den Handwerker, wenn auf dem Packstück steht, hier ist das Montagematerial, hier ist die Schiene enthalten und im anderen der eigentliche Vorgang. Ja, also das ist nur so ein Beispiel. Auszeichnung der Packstücke, der Handling Units, was ist enthalten? Was erwarten sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich die Kunden? Transparenz über ihren Auftragsabwicklungsprozess. Es ist extrem wichtig, wie kann der Kunde sich einen Überblick über seinen Bestell, über seinen Auftragsabwicklungsprozess verschaffen. Und hier ist natürlich anzumerken, ich muss die logistischen Informationen auch entweder in einem Online-Shop fortschreiben, ist kommissioniert, ist gepackt, ist an einen Paketdienstleister übergeben, das ist die Tracking-Nummer, ein Link auf das Portal. Der Mitarbeiter, der im Orderdesk arbeitet, wenn er vom Kunden angerufen wird, muss er diese Informationen haben. Und natürlich besteht auch immer noch die Möglichkeit, den Kunden aktiv zu informieren, beispielsweise über E-Mails, dass sich sein Auftragsstatus verändert hat. Ein anderes Beispiel, was unsere Kunden nutzen, ist zum Beispiel das Thema Geofencing. Wenn der Kunde mit dem eigenen Fuhrpark die Ware ausfährt und nutzt zum Beispiel eine App, um die Auslieferung zu dokumentieren, den Kunden darauf zu unterschreiben zu lassen, hat man in der Regel auch GPS-Koordinaten. Ich kann jetzt mit Hilfe eines geeigneten, ich sage jetzt mal Last Mile oder Lieferempfangsbestätigungstool, kann ich, wenn nur noch ein Kunde auf der Tour liegt und innerhalb der nächsten 10 Minuten ich den nächsten Kunden erreiche, kann ich ihn zum Beispiel aktiv über eine E-Mail informieren oder über eine Kurznachricht. Wir werden innerhalb der nächsten 10 Minuten bei dir eintreffen. Na, ist der Kunde vorbereitet. Also das ist so ein Thema, was dem Kunden helfen könnte. Ein Beispiel aus der Bauindustrie wäre, oft werden Baustellen beliefert, wenn die Baustelle noch gar nicht besetzt ist. Ja, also wir reden über einen typischen technischen Händler im Bereich der Haustechnik. Dann wird die Ware oft auf der Baustelle abgestellt, in einem Baucontainer beispielsweise. Wenn ich den Ablageort digital erfassen kann, dann kann ich den Kunden informieren, da habe ich die Ware abgestellt. Dann kann ich ihm zum Beispiel ein Foto mitschicken oder eine entsprechende Textnachricht. Das ist so ein Beispiel für zusätzliche Services. Oder ein letztes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist der Bereich Leergut- und Leihgutabwicklung. Wie oft liefert man auf Europaletten aus, nimmt Europaletten wieder zurück? Wenn ich hier eine digitale Möglichkeit schaffe, beim Kunden nicht nur Leer- und Leihgut abzuliefern, sondern auch wieder mit aufzunehmen, das digital zu erfassen, den Kunden zu quittieren, dann besteht nie ein Missverständnis zwischen dem Lieferanten und dem Warenempfänger, wie das Leihgut- und Leergutkonto aussieht. Dann haben beide eine Transparenz darüber und das erleichtert die Kommunikation und die Abrechnung doch erheblich.
Jetzt hast du uns ganz viele tolle Beispiele genannt, wie man die Kunden zufriedener macht. Aber es braucht ja auch zufriedene Mitarbeiter. Die sind ja die Grundlage für die zufriedenen Kunden. Gerade in Zeiten von Personalmangel ist es ja ein entscheidender Faktor für reibungslose Prozesse im Lager, dass einerseits das Personal ausreicht, das da ist, und dass die Leute ihren Job natürlich auch gern machen. Was kann man denn dafür tun, dass die Mitarbeiter im Lager wirklich gerne bei einem arbeiten? Gibt es beispielsweise auch Software, die einen da unterstützen kann?
Ja, in allen Gesprächen, die ich mit unseren Kunden und Interessenten führe, ist das Thema Mitarbeiterknappheit ein zentrales Thema. Man denkt jetzt bei Mitarbeitermangel in der Logistik in erster Linie an Fahrer, aber es ist weit gravierender. Es betrifft den Lagerarbeiter, es betrifft die Teamleitungsebene, es betrifft die Managementebene. Also dieses Thema Personalmangel ist einfach präsent. Ja, und in erster Linie denkt man jetzt dran, ja, das ist der demografische Wandel, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die Gehaltssituation, das schlechte Image des Berufes. Und das ist auf den ersten Blick auch alles zutreffend und es sind wichtige Faktoren, aber tatsächlich wird uns immer wieder bestätigt, dass Stress im Lager ein entscheidender Kündigungsgrund ist, das Unternehmen zu verlassen. Das bestätigen auch zahlreiche Umfragen. Das Thema Stress, Arbeitsbelastung, Unplanbarkeit ist immer unter den Top 3 Kündigungsgründen. Immer. Und die Frage ist natürlich jetzt, du hast das Thema Software angesprochen, wie kann ich denn so etwas begegnen? Und ich sage jetzt mal, eine gute Software hilft mir eigentlich auf drei Weisen. Das erste ist, ich vermeide, dass Mitarbeiter gehen. Das zweite ist, ich vermeide Wissensverlust, wenn Mitarbeiter gehen, also Speicherung von digitalem Wissen. Und die dritte Aufgabe ist natürlich die, wie schnell kann ich den Mitarbeiter wieder onboarden? Und in diesen drei Bereichen kann uns die Software unterstützen. Schauen wir uns mal zum Beispiel einen ganz normalen Wareneingangsprozess an. Wenn ich weiß, Stress ist ein Kündigungsgrund für meinen Mitarbeiter, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Arbeitslast geglättet wird. Es sind die Belastungsspitzen, die Stress auslösen und die Unzufriedenheit bei einem Mitarbeiter auslösen. Also wäre es doch eigentlich ein perfektes Lager, wenn ich den ganzen Tag über eine standardisierte, relativ gleiche Arbeitslast habe, die ich entsprechend personell beplanen kann. Und hier kann mir Software helfen. Ich ein paar Beispiele aus dem Wareneingang. Wenn mir mein Lieferant Lieferavise schicken kann, dann weiß ich, welches Produkt kommt in welcher Menge, auf welchem Packstück, an welchem Tag an. Ja, damit kann ich schon mal zum Beispiel sehr guten Wareneingang beplanen. Ich kann über entsprechende Tools, zum Beispiel den Lieferanten, kann ich Anlieferzeiten buchen lassen und kann ihn Tore buchen lassen. Auch damit gelingt es mir zum Beispiel, die Last im Wareneingang etwas gleich zu verteilen. Und ähnliche Tools stehen mir auch im Bereich Kommissionieren und Verpacken zur Verfügung. Wie kann ich denn vermeiden, dass es extreme Spitzen in der Kommissionierung mit hoher Arbeitslast damit verbunden mit Fehler ist und damit Fehler entstehen, beispielsweise über Kommissionierwellen. Nicht jeder Auftrag, der in mein Unternehmen reinkommt, muss ja sofort kommissioniert werden. Ich kann sie ja sammeln. Ich habe ja Minuten oder Stunden das Ganze zu puffen und kann dann einzelne Kommissionierwellen freigeben, beispielsweise ein LKW, der um 14 Uhr meinen Hof verlässt, hat eine andere Priorität als der LKW, der um 18 Uhr den Hof verlässt. Also gebe ich gezielt einzelne Arbeitspakete in meinem Lager frei, um die Last etwas zu klettern. Und wenn ich dann die schon erwähnten intelligenten Kommissionierstrategien habe, wie zum Beispiel Multi-Order-Pick, intelligente Nachschubstrategien, dann kann ich die Last glätten. Und ein weiterer Faktor, um den Stress abzubauen, sind natürlich die Benutzerdialoge. Heute arbeiten alle Mitarbeiter im Lager digital. Es gibt nur noch wenige Mitarbeiter, die mit Kommissionierlisten unterwegs sind. Die meisten arbeiten mit mobilen Endgeräten. Wie sind diese Dialoge gestaltet? Sind sie intuitiv? Sind sie gut lesbar? Sind sie eindeutig geführt, wie der Prozess stattzufinden hat? Oder gibt es hier noch Entscheidungen, die der Mitarbeiter treffen muss? Das sind Punkte, wo uns Software extrem unterstützen kann, eine geglättete Arbeitsweise im Lager zu haben. Ja, das ist der Punkt. Wie vermeide ich, dass Mitarbeiter gehen? Das ist der erste Punkt. Also wie schaffe ich mehr Zufriedenheit? Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, wie vermeide ich den Wissensverlust? Und das ist natürlich ein extremes Problem. Ein Mitarbeiter, der 10 Jahre im Lager war, der genau weiß, oh, das ist ein Schnelldreher, den muss ich deshalb in den Platz legen und das ist ein Langsamdreher, den kann ich dann auf die vierte Ebene legen. Wir müssen dieses Mitarbeiterwissen aus den Köpfen in die Systeme holen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Überführung von humanem Wissen in digitales Wissen. Ja? Also Die Einlagerstrategien, die müssen entsprechend beispielsweise gestaltet sein, dass das System weiß, es ist ein Schnelldreher, ein Langsamdreher, das muss in diesen Platz rein. Oder so ein typisches Beispiel von unseren Kunden ist, der Kunde bestellt 6 Ohrringe. So, 6 Ohrringe sind in einem Tütchen. Der neue Mitarbeiter liest auf seinem mobilen Gerät, ich muss 6 kommissionieren. Er nimmt 6 Tütchen und kommissioniert damit 36 Ohrringe. Also muss ihn das System in irgendeiner Form darauf hinweisen, Achtung, 6 Ringe sind in einem Tütchen, du musst nur ein Tütchen kommissionieren. Das ist nur so ein Beispiel, wo Mitarbeiterwissen in digitales Wissen überführt werden kann. Das gilt nicht nur auf der Funktionsebene, also was der einzelne Mitarbeiter macht, sondern diese ausführenden Tätigkeiten sind ja immer Bestandteil von einem großen Prozess. Und deshalb darf man auch nicht vergessen, zu diesem Wissen zählt nicht nur das Einlagerwissen, das Kommissionierwissen, sondern es ist Bestandteil von einem großen Order-to-Cash oder einem Procure-to-Pay-Prozess. Das heißt, auch diese Schnittstellen müssen in irgendeiner Form in Wissen überführt werden. Und hier kommt jetzt genau das Einsatzgebiet von diesen Tools, die man salopp als Business Process Management Tools, also beispielsweise SAP Signavio, um ein Produkt zu nehmen. Da genau kann ich diese Prozesse sehr, sehr sauber dokumentieren, kann für eine übergreifende Wissensbasis sorgen und dann geht dieses Wissen nicht mehr verloren. Also in die operativen Systeme das Wissen übertragen und natürlich auch das Prozesswissen sichern. Und der letzte Punkt ist natürlich, wenn doch ein Mitarbeiter geht, wie kann ich den Mitarbeiter schnell wieder leistungsfähig einsetzen? Und hier spielt eben das Thema Software und Wissensmanagement auch eine große Rolle. Wenn ich heute unseren Digital Natives einen Ordner vorlege, wo sie sich durchlesen müssen, wie sie arbeiten müssen, dann habe ich damit einfach keinen Erfolg. Also das Schlagwort hier ist, ich sage jetzt mal, Computer-Based Training, digitale Lerneinheiten. Ich brauche hier einfach Umgebung, wo der Mitarbeiter schnell, spielerisch sich einarbeiten kann, wo er in einer geschützten Umgebung üben kann. Auch sehr spannend, gerade im Bereich der Lagerautomatisation. Wir wollen nicht das Regalbediengerät fahren lassen oder das automatische Palettenlager fahren lassen. Hier kann ich den Mitarbeitern Emulationen üben lassen, wie sich das System verhält. Also generell der Versuch, lasst uns den Mitarbeiter ganz, ganz schnell wieder ans System bringen, wenn er neu in unserem Unternehmen angefangen hat.
Du hast jetzt ganz viele Beispiele für Digitalisierung im Lager genannt. Trotzdem stelle ich dir die abschließende Frage, den Blick in die Zukunft. Kann man da überhaupt noch mehr digitalisieren und verbessern? Das klingt alles schon sehr, sehr gut und es gibt viele Möglichkeiten, wie man in seinem Lager richtig optimal arbeiten kann. Und trotzdem deine Einschätzung, wie entwickelt sich denn die Logistik in der Zukunft? Wie sieht die Logistik von morgen aus?
Das ist natürlich eine subjektive Frage und deshalb antworte ich auch mit einer subjektiven Einschätzung. Ich zitiere jetzt nicht wissenschaftliche Studien, aber all unsere Kunden und Interessenten gehen davon aus, dass das Thema Personalknappheit ein andauerndes Thema sein wird. Das wird sich so schnell nicht ändern. Und die Erwartungshaltung, die wir als private Konsumenten beispielsweise beim Online-Shopping haben, das wird sich nicht mehr zurückdrehen. Und das wird sich auch im Business-to-Business-Bereich nicht mehr zurückdrehen. Also es ist eine permanente Herausforderung. Die Losgrößen in den Aufträgen werden weiter sinken. Die Bestellzyklen werden immer kürzer werden. Und deshalb ist eine Sache, die ich in der Zukunft erwarte, ist eine zunehmende Tendenz der Automatisierung des Lagers. Mitarbeiter sind ein knapper Faktor, Mitarbeiter sind ein relativ teurer Faktor in der Logistik. Er ist nicht immer planbar, deshalb beobachten wir eigentlich in den letzten 10 Jahren eine starke Tendenz zur Automatisierung. Das kann von einer einfachen Automatisierung, einem Lagerlift reichen, wo Produkte gestaltet sind, bis zu modernen, komplexen Systemen wie Shuttle-Systemen, in denen Kleinladungsträger zirkulieren oder ein Autostore-System. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Lagerautomatik eintreten wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, welche Auswirkungen hat das auf das Unternehmen? Ja? Und hier ist jetzt wiederum Software gefragt, hier ist jetzt wiederum IT gefragt. Denn ein Unternehmen wird unter Umständen nicht nur eine Lagerautomatik einsetzen, zum Beispiel einen Lagerlift, sondern es wird eine Fördertechnik haben, das mir die Pakete zur Wechselbrücke bringt, möglicherweise noch ein automatisches Kleinteilelager, also unterschiedliche Systeme. Die Anforderung an die Lagerverwaltungssysteme ist, dass all diese Systeme aus einer Instanz gesteuert werden. Kein Unternehmen möchte 3 Materialflussrechner im Unternehmen installieren, 3 Materialflussrechner administrieren, überwachen, sondern sie möchten eigentlich einen Materialflussrechner haben. Und das ist mit modernen Lagerverwaltungssystemen, beispielsweise SAP EWM, heute ohne Probleme möglich. Das heißt, IT-seitig sind alle Voraussetzungen schon geschaffen, die Automatisierung weiterzutreiben. Wir haben jetzt mit Ausnahme der Corona-Zeiten, haben wir auch in den letzten 10, 15 Jahren einen permanent fallenden Preis von Aktorik und Sensorik im Bereich der Lagerautomatik beobachten können. Wenn sich diese Supply Chains wieder eingespielt haben, werden auch diese Preise wieder sinken und damit die Attraktivität gesteigert, in Lagerautomatik zu investieren. Für unsere Kunden hat es aber Konsequenzen. Investitionen in Lagerautomatik sind auf den ersten Blick teuer. Sie müssen sich also amortisieren. Und eine Lagerautomatik rechnet sich im seltensten Fall in einem Einschichtbetrieb. Ja? Das heißt, wir werden zum einen eine Veränderung in der Arbeitswelt haben. Wir werden 2-Schichtmodelle, wir werden 3-Schichtmodelle haben. Damit haben wir wieder die Rückkopplung auf die Personalsituation. Was können wir also tun, um unseren Mitarbeitern das schmackhaft zu machen, um dennoch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Das heißt, wir werden auf jeden Fall Auswirkungen auf die Personalsituation haben. Und der zweite Punkt, den wir natürlich berücksichtigen müssen, ist, ich kann nicht in jedem Lager, was ich in Deutschland stehen habe, eine Lagerautomatik einführen in einem einstelligen oder 2-stelligen Millionenbereich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es einen Trend geben wird, die Anzahl der Standorte zu reduzieren, auf weniger Standorte zu gehen, kleinere Regionallager vielleicht gar nicht mehr betreiben, also hochautomatisierte Zentrallagerstandorte, weil sich da entsprechend rechnet und insgesamt eine Abnahme der Anzahl der Lager. Ich glaube, das wird die Zukunft sein. Wenn ich vergleiche, welche Projekte die FIS mit Lagerautomatik vor 30 Jahren beispielsweise durchgeführt hat und wie viele Projekte wir heute durchführen im Bereich der Lagerautomatik, dann kann man einfach sagen, von 2%, 5% vor 30 Jahren auf 98% heute im Jahr 2024.
Wahnsinn. Vielen Dank, Martin, für den sehr interessanten Einblick in das Thema Logistik. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und unseren Hörern genauso und sage bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast CX Insight. Tschüss.
Tschüss.